BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Wissen Sie, wann im Alpenraum die letzte Eiszeit war? Ja, natürlich. Die ist ungefähr vor 10.000 Jahren zu Ende gegangen. Und benannt ist sie, wie die anderen Kaltzeiten in unseren Gefilden, nach Flüssen. In dem Fall die Würm. Sie ist der einzige Abfluss des Starnberger Sees, der bis vor so 70 Jahren ja auch Würmsee geheißen hat. Bei Dachau mündet die Würm dann in die Amper, die wiederum in die Isar fließt. Die Würm ist nur knapp 40 Kilometer lang. Warum erzähle ich das? An der Würm in München-Obermenzing wohnt nämlich der Filmemacher, Autor, Produzent Friedrich Klütsch. Und er hat über das Flüsschen einen Film gemacht. Und deswegen ist er heute bei uns im BR Heimatstudio. Grüß Gott und herzlich willkommen, Friedrich Klütsch.
Ja, grüß Gott, Herr Hitzelberger. Es ist eine Freude, hier zu sein. Und wenn es bei Heimat darum ginge, einen Ort zu finden, wo man zu Hause ist, und ich hier die Schilder mit BR Heimat sehe, dann könnte man ja fast annehmen, dass ich angekommen bin.
Das erklären wir im Laufe der Sendung noch, weil in Ihrem Leben gibt es viele Stationen. Was hat Sie denn bewogen, diesen Eiszeit-Namensgeber filmisch zu prätieren, wenn wir das am Anfang so kurz vorausschicken?
Also der ursprüngliche Impuls war der, dass ich dieser Gegend, in die ich mit meiner Frau im Jahre 2002 gezogen bin, nachdem wir uns dort sehr wohl fühlten, etwas zurückgeben wollte. Und nachdem ich Filmemacher bin, habe ich gedacht, ja, wenn ich sowas machen will, dann mache ich das mit einem Film. Das war der ursprüngliche Gedanke.
Der Würmfilm quasi als Expedition vor der Haustür. Ja, Sie sind als Filmemacher aber weltweit tätig. Was waren denn die jüngsten Projekte? Sie waren jetzt gerade in Paris und Berlin.
Ich arbeite derzeit an einem Zweiteiler für Arte und ZDF. Da geht es um die Trans-Sahara-Eisenbahn der Franzosen. Ich habe einige Produktionen gemacht für Auftraggeber im Sultanat Oman. Ich bin über Jahrzehnte für die ZDF-Sendereihe Terra X unterwegs gewesen in vielen Teilen der Welt. Also ich bin weit gereist, komme aber immer wieder sehr, sehr gerne nach Hause.
Die filmische Laufbahn hat auch in München begonnen.
Das ist richtig. Ich bin 1980 aus der rheinischen Gegend nach München gekommen, da es damals nur zwei Möglichkeiten gab, Film ernsthaft zu studieren. Das war Berlin und München. Ich habe mich hier in München beworben bei der Dokumentarfilmabteilung, wurde angenommen und ja, bin dann hier ein ausgebildeter Absolvent der Filmhochschule geworden. Und auch in der Stadt dann hängen geblieben.
In Köln geboren, unter anderem in Landsberg am Lech aufgewachsen, an der Würm und in der Welt zu Hause, könnte man sagen. Es gibt viel zu ratschen in den kommenden zwei Stunden mit Friedrich Klütsch. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem Filmemacher, Regisseur, Drehbuchautor Friedrich Klütsch. Herr Klütsch, Sie haben es gerade gesagt, Sie waren beruflich unterwegs jetzt in Paris, in Berlin. Sie sind aber heutzutage und seit vielen Jahren, kann man sagen, an der Würm zu Hause beheimatet. Über den Begriff reden wir nachher auch noch ein bisschen. Aber Sie sind schon von Berufswegen und von Ihrem Interesse her und von Ihrer Biografie her in der Welt zu Hause. Los ging das Ganze 1957 in Köln als jüngstes von drei Kindern mit einigem Abstand zu Ihren zwei älteren Brüdern.
Ja, das ist richtig. Ich bin in Köln geboren. Ich bin auch sehr stolz darauf. Ich glaube auch, dass ich dieses rheinische Gen in mir habe, obwohl ich tatsächlich dann nur 8 Monate dort zubringen konnte. Später kamen dann noch weitere Jahre hinzu. Aber der Beruf meines Vaters, der als Pilot bei der Luftwaffe beschäftigt war, der führte dazu, dass wir immer wieder die Lebensorte wechselten. Und im Mai 1958 brachte uns unser Vater nach Landsberg am Lech.
Der Vater war Jahrgang 1920, die Mama 1923. 23. die Brüder sind, einer der Älteste sogar noch ein Kriegskind.
Ja, der Albert ist 1944 geboren, der Karl 1948, also die sind weit voraus. Das heißt, ich musste mir beim Ostereiersammeln auch immer, ich musste mich durchsetzen, denn die Jungs haben mir natürlich auch immer wieder die Ostereier, die ich gefunden hatte, weggenommen. Also die Konkurrenz am Mittags- und Abendstisch, die war groß, aber ich habe immer genügend abbekommen. Meine Mutter hat schon dafür gesorgt.
Wenn wir noch ein bisschen in die familiären Verhältnisse schauen und Ihr Vater bei der Luftwaffe war, ja, und Jahrgang 1920 ist, dann war er im Krieg und dort auch schon als Flieger unterwegs. Oder was hat er da gemacht?
Mein Vater ist eigentlich der älteste Sohn eines Bauern in der rheinischen Tiefebene, eines Zuckerrübenbauern. Der wollte aber nie die Landwirtschaft übernehmen. Wie viele unserer Zuhörer sicher wissen, ist die rheinische Tiefebene durch fantastische Böden, Hunderterböden, sagt man dazu, ausgezeichnet, und dort konnte man mit Zuckerrüben sehr, sehr reich werden zur damaligen Zeit. Aber mein Vater hat sich auch offensichtlich mehr für die weite Welt interessiert und wollte unbedingt Pilot werden. Natürlich gab es dann im Zweiten Weltkrieg, in den er hineingewachsen ist, gab es dann dazu auch die Möglichkeit. Mein Vater war dann bei der Luftwaffe, war dann Fluglehrer und hat das dann auch bei der Wiedereinführung der Bundeswehr dann 1955 dann auch wieder aufgegriffen.
Mhm. Was war in dem Zwischenraum? Ich meine, da liegen ja 10 Jahre dazwischen, und es war ja auch nicht unumstritten, dass die Bundeswehr wiederkommt, dass eine Armee wiederkommt.
Ja, ja. Da gibt es doch diesen berühmten Spruch vor dem Arm. Das hat der damalige Franz Josef Strauß, glaube ich, ist das gewesen, der dann auch Verteidigungsminister wurde. Der sagte, mir soll der Arm abfallen, bevor Deutschland sich wieder bewaffnet. Aber der ist dann dran geblieben. Ja, das war nicht unumstritten. Mein Vater, die Leidenschaft fürs Fliegen war offensichtlich auch einfach sehr groß.
Er musste dann, sagen wir mal, Gott sei Dank, nicht an die Front, weil er Fluglehrer war. Das war, hat wo in Frankfurt an der Oder war diese Schule.
Ja, gegen Kriegsende war mein Vater in Frankfurt an der Oder stationiert. Und ja, da ging es auch darum, dass die möglichst weit weg waren von den Fronten. Mein Vater wollte, ja, das hat er später immer erzählt, er wäre gerne an die Front, also wäre gerne Nachtflieger geworden. Und man hat ihn da nicht gelassen. Er war als Fluglehrer letztlich dann auch in der Position, wo er gute Chancen hatte, den Krieg zu überleben. Das hat er offensichtlich getan. Und nach dem Krieg, mein Großvater mütterlicherseits war Zimmermann. Und der in dessen Betrieb, es ging ja um Aufbau, also gerade in Städten wie Köln gab es sehr, sehr viel zu tun. Und mein Vater war dann in der Firma, in der Zimmermannsfirma meines Großvaters beschäftigt, bis eben zu dem Zeitpunkt, als es dann wieder möglich war zu fliegen.
Die Mama, nehme ich mal an, wie es zu der Zeit üblich war, und das meine ich jetzt nicht, also dieses nur in dicken Anführungszeichen, nur Hausfrau.
Ja, das war tatsächlich eine eher traditionelle Frauenrolle, die meine Mutter eingenommen hat. Also es gab dann natürlich auch Versuche, das zu erweitern. Meine Mutter hat dann in Kerpen-Sindorf, hatte die dann mal ein Edeka-Franchise gegründet, hat also auch das, was das Leben ihr an Möglichkeiten bot, versucht auszuschöpfen. War auch immer sehr interessiert. Als uns dann ein Umzug nach El Paso in Texas verschlug, hat meine Mutter viel schneller Englisch gelernt und Kontakte gemacht zur Außenwelt. Also sie war im Grunde unser Botschafter in der Familie und hat dort auch ihr rheinisches Naturell mit eingebracht, um ja die Netzwerke zu schaffen, die dann immer dafür sorgten, dass wir uns an den unterschiedlichen Orten zu Hause fühlten.
Mhm. Jetzt sind wir aber noch kurz in Köln, denn natürlich ein markantes Datum, 1957, am wievielten?
28. August.
Am 28. August 1957 ist dann Friedrich auf die Welt gekommen, der jüngste Bub in der Familie Klütsch. Herr Klütsch, ich habe vorhin gesagt, oder wir sind vorhin gelandet im Jahr, nachdem Sie ein bisschen uns schon mitgenommen haben in die Familienverhältnisse, die Nachkriegsverhältnisse waren. Lange Jahre in Köln, Vater dann seit 1955 bei der neu gegründeten Armee wieder, bei der Luftwaffe, wieder als in der Luft, im Flieger. Und ja, dann kommt das jüngste Kind, der dritte Bub in der Familie Klitsch auf die Welt im August 1957.
Ja, und dann bringt uns der nächste Umzug nach Bayern.
Achso, also die Kölner Zeit war eigentlich gar nicht so lange für Sie.
Nee, das waren 8 Monate. Also natürlich ist da eine familiäre Prägung da.
Und, die Brüder haben natürlich Köln dann anders im Blut als Sie, obwohl das Rheinische in der Familie zu Hause ist, aber das ist bei den Brüdern vermutlich ausgeprägter.
Das ist richtig. Die können auch besser Plattkaller, als ich das kann. Ich hatte also nie Gelegenheit, den rheinischen Dialekt so richtig ausführlich zu lernen. So ein bisschen kann ich natürlich auch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich sogar stärker von Köln, das ist natürlich eingebildet, geprägt bin, als die beiden Burschen. Der Kölner Abend, der hier in München einmal im Monat stattfindet, das ist für mich eine gern besuchte Veranstaltung, wo ich dann immer mal wieder dieses rheinische Element, die vielen Lieder, die mit denen
sozusagen
Köln besungen wird.
Heute wohnhaft an der Würme in München Obermenzing, deswegen auch der Film, über den wir nachher reden werden, von der Würme an den Rhein, einmal im Monat gedanklich.
Ja, absolut. Man nimmt ja immer so ein Stückchen Heimat nimmt man mit, aber dann die prägenden Jahre für mich waren dann tatsächlich in Landsberg am Lech, also
wieder ein Fluss.
Wieder ein Fluss. Und zwar der zwischen, der da über historisch die Grenze zwischen Altbayern und Schwaben darstellte. Sie als Schwabe, wir wissen das ja, und als Allgäuer.
Ja, seit langen Jahren in Füssen zu Hause. Ich hätte in Lech hupfen können, dann komme ich bei Ihnen an. Wobei, das wäre nicht gegangen, weil ja, ich weiß nicht, wie viel wäre dazwischen kommen.
Ja, das ist richtig. Also das wäre eine harte Tour geworden.
Das ja, ist aber wir sind in Landsberg, Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Das ist eine Garnisonsstadt, deswegen auch die Militärpräsenz, der Flughafen, der Fliegerhorst, der dann zur Arbeitsstelle meines Vaters wurde.
Ach, in Penzing sind wir jetzt da.
In Penzing. Und aufgewachsen, gewohnt haben wir dann so gegenüber der Saarburg-Kaserne am Köglerberg, direkt an der B12, die damals ja noch mitten durch die Stadt führte. Und auch mit vielen Bundeswehrfamilien, die auch dort nicht zu Hause waren. Das ist dann tatsächlich auch so ein Siedlungsgebiet für die ganzen zugereisten Kräfte, die dann über Jahre dann eben in Landsberg arbeiteten. Und so rückblickend kann es ja durchaus sein, dass dieses, ja, man ist am Anfang natürlich da ein Fremder, man ist kein Landsberger. Und dann muss man sich auch dort immer wieder diese heimatlichen Gefühle muss man sich erarbeiten. Landsberg waren die Landsberger Jahre waren auch insofern prägend, als ich dort das Fernsehen zum ersten Mal als Jugendlicher erlebt habe. Da sind Sie ein bisschen zu jung, Herr Hitzelberger. Sie haben diese Nächte, in denen wir die Mondlandung gesehen haben, verfolgt haben an diesem rauschenden Schwarz-Weiß-Fernsehern, die Kämpfe von Muhammad Ali, also die Kraft des Fernsehens, die damals in unsere Wohnzimmer einbrach, die sollte mich prägen. Ich habe damals war das Fernsehen echt eine Revolution. Wenn man das Internet und die sozialen Medien zusammennimmt, so ungefähr war das damals. Das hat das Leben ganz verändert und es war ein Fenster in die Welt. Das habe ich als kleiner Bursche auch schnell begriffen. Und im Nachhinein kann ich sagen, dass das mich, was meine beruflichen Interessen anging, absolut geprägt hat. Das Fernsehen war entscheidend.
Wenn wir die Landsberger Zeit aber noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was haben Sie da alles für Erinnerungen mitgenommen oder für Empfindungen? Sie haben es ja schon ein bisschen skizziert, zugereist, aus der Kaserne kommend. Wenn Sie das im Rückblick noch so herkriegen, haben Sie sich angekommen gefühlt, aufgenommen, akzeptiert? Kinder können ja grausam sein, wenn da so ein, ich weiß nicht, wie damals der Stellenwert des Militärs war oder wie man Soldaten und noch Soldatenkinder wahrgenommen hat. Wie hat es Sie geprägt oder auch Ihre Brüder, die ja 10 Jahre drauf haben, die sind ja da ganz anders unterwegs gewesen.
Ja, für die Brüder, also das kann ich, ich fange mal mit mir an. Also es war natürlich so, dass Landsberg als Garnisonsstadt so viele zugereiste Soldatenkinder aufwies, dass wir ein prägendes Element waren, auch in der Grundschule, in der ich dann natürlich auch meine Schullaufbahn begann. Aber da waren immer so viele, dass das nicht weiter auf...
Ach so, dann entsteht kein Exotenstatus, sondern es gehört zum Bild.
Das gehört zum Landsberger Bild. Also das ist tatsächlich dann auch schon so eine diverse Gesellschaft. Aber natürlich gibt es noch Freundschaften aus dieser Zeit. Das Internet macht's möglich, auch mit einheimischen Kindern, die also dort auch schon heimisch waren, als wir dazu kamen. Und wir hatten eben auch Lehrer in der Grundschule, die sich dieses Problems oder dieser Herausforderung bewusst waren. Und ich kann mich gut erinnern, dass in der Grundschule ein Herr Hillebrand, der uns zur Aufgabe machte, in diesen DIN-A5-Kladden, diesen Schulheften, einen Reiseführer für Besucher herzustellen. Das haben wir dann als Schulkinder mit 7, 8 Jahren, haben wir mit Bleistiftzeichnungen und entsprechenden Kommentaren die historischen Sehenswürdigkeiten von Landsberg in diesem Heft aufgezeichnet und hatten dann unseren eigenen persönlichen, privaten Reiseführer. Und dann konnte ich dann die Kugel aus der Schwedenbelagerung am Turm oder den Gebeinkasten in der kleinen Kapelle, das waren dann so meine Highlights. Und wenn wir Besuch bekamen aus der Heimat, habe ich die Stadtführung gemacht.
Ich meine, Landsberg ist ja eine, wie ich finde, sehr beeindruckendes Städtchen, mit sehr pittoresk, sehr malerisch.
Das kann man wohl sagen. Und also zum Aufwachsen wirklich eine ideale Umgebung. Das, was weiß ich, das Lechwehr, da weiß ich noch heute, wie man runterkommt. Man kann dort schwimmen, wenn man vom Schwimmbad aus in den Lech reingeht und sich dann unter das Wehr stellen und dann das wie eine Wellnessdusche über sich ergehen lassen kann. Das ist da, ich habe noch, also an Landsberg habe ich wirklich ganz wunderbare Erinnerungen. Ich sage jetzt mal so, es ist natürlich auch eine Stadt, die eine große, vielleicht eine zu große Geschichte hat. Wir alle wissen, dass da 1923 der Adolf Hitler nach dem gescheiterten Putsch in der Festungshaft saß. Es gab dann auch während des Dritten Reiches eine ganze Reihe an Außenlagern von Konzentrationslager Dachau und Kaufering. Also das war jetzt, das muss ich dann auch dazu sagen, in meiner Schulkleider war das nicht drin. Das war damals in den beginnenden 60er Jahren, knapp 20 Jahre nach Kriegsende, noch kein Thema. Das haben wir uns dann aber auch später erarbeitet. Und das gehört halt auch zur Heimat oder zu dem, was man dann Heimat nennt, zur Erarbeitung dazu.
Wobei das Landsberg-Kapitel ist ja dann relativ bald zu Ende gegangen mit 10. Ist dieses Kapitel für Sie abgeschlossen gewesen, weil der Vater als Soldat wieder versetzt wurde?
Ganz genau. Das war nach meinem Schulwechsel das erste Jahr Gymnasium und dann sind wir wieder zurückgezogen. Mein Vater wurde nach Köln-Wahn versetzt und ich ging dann in Düren aufs Gymnasium. Das liegt zwischen Köln und Aachen. Das waren allerdings auch dann nur 3 Jahre, bevor wir dann weiterversetzt wurden in die Vereinigten Staaten nach Texas.
Ach, dann beginnt das Kapitel El Paso.
Das wäre dann 1971, ja. Also 68 verlassen wir Landsberg nach 10 Jahren. 71 geht's dann Richtung El Paso nach Texas.
Sind die Brüder da mit? Die sind ja einiges älter als Sie, mindestens 10 Jahre.
Nee, da war ich in der idealen Lage, dass ich dann quasi alleine damit meinen Eltern mitreisen konnte. Und die Brüder waren tatsächlich dann schon so weit, dass die auf eigenen Füßen standen oder noch studierten und insofern in Deutschland geblieben sind.
Liegt El Paso an einem Fluss? Habe ich jetzt gar nicht parat. Den Rio Grande gibt's doch in Texas.
Ja, das ist der Rio Grande. Ja, Aha. Das ist der Grenzfluss zwischen Mexiko Und Texas, der ja jetzt auch noch mit einer großen Mauer oder mit einem Zaun versehen wurde, damals gab es den nicht. Aber ja, es war tatsächlich wieder ein Grenzschluss.
Das stülpe ich Ihnen jetzt einfach über. Das hat damit natürlich gar nichts zu tun. Aber der Fluss zieht Sie an. Der Rhein, der Lech, heute die Isar und die Würm, damals der Rio Grande. So, über die Würm haben Sie einen schönen Film gemacht. Deswegen sitzen wir hier. Das war der Grund unserer Einladung. Und diesen Film nehmen wir natürlich auch noch in den Blick. Aber der Film hat viel zu erzählen. Aber wenn der Herr Klütsch schon da sitzt, muss er ja auch ein bisschen was über sich erzählen. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem Filmemacher, Produzent, Regisseur, Drehbuchautor Friedrich Klütsch. Er hat eine filmische Liebeserklärung an sein Flüsschen vor der Haustür in München-Obermenzing gemacht, die Würm. Bis er aber dazu gekommen ist, ist es natürlich auch ein bisschen ein Weg. Es gibt einiges über die Würm zu erzählen, Herr Klütsch, aber wir sind gerade noch ein bisschen auf Ihrem Lebensweg und da sind wir angelangt. 1971, Vater bei der Bundeswehr und die Versetzung nach El Paso. Und Sie sind da, wie alt sind Sie denn? Da sind Sie 14.
14, ganz genau, ja. Das war ein echtes Abenteuer, Herr Hesselberger. Also raus aus der Heimat, aus der heimischen Sprache und dann rein in die texanische Wirklichkeit, in die Wüste. Es war wirklich noch Western-Atmosphäre in der damaligen Zeit. Und wieder ein Fluss vor der Haustür. Das kann man, es zieht sich offensichtlich durch mein bisheriges Leben. Der Rio Grande, wie Sie ihn richtig genannt haben. Und das waren natürlich dann auch prägende Pubertätsjahre in der Fremde wiederum, wobei El Paso ganz ähnlich wie Landsberg auch eine Garnisonsstadt ist mit viel Militär. Es ist eine Grenzstadt, wie viele Zuhörer sicher wissen, zwischen Texas und Mexiko. Spielt ja auch heute eine wichtige Rolle. Damals war der Grenzübergang sicher durchlässiger. Wir waren häufig in Mexiko zum Abendessen oder für Veranstaltungen. Das war sicher etwas leichter, als das womöglich heute ist. Aber als Jugendlicher in der Pubertät war El Paso ein tolles Pflaster. Dort konnte man eben auch ein Pferd haben. Ich hatte ein Quarter Horse zu betreuen.
Was ist das?
Das sind sehr stabile Pferde, die benutzt werden für die Viehwirtschaft, ne? Mit denen man also auch Rinderherden treiben kann und eine bestimmte Gattung von Pferden.
Also Sie sind auch ein Cowboy, Sie können im Sattel sitzen.
Ich sitze im Sattel und zwar richtig wie ein Cowboy, ja. Also das heißt mit schwingender Hüfte und ich hopse dann nicht rauf und runter, wie das so die englische Reitkultur vorsieht. Ja, es waren tolle Jahre. Ich habe dort auch meinen Führerschein machen dürfen. Aber es gab auch 1972 in der Schule, ich kann mich erinnern, im Französischunterricht kam Frau Tolbert auf mich zu, das war eine Deutsche, die hatte einen GI nach dem Krieg geheiratet und sagte, Friedel, heute Nacht im September, Anfang September 72, da war eben das Attentat bei den Olympischen Spielen in München und das spielte eben auch damals in der Zeit in El Paso eine Rolle und drang durch bis zu uns. Die Olympischen Spiele waren für mich als Deutscher, als ehemaliger Feind, war man schon ein wenig markiert. Das hat jetzt keine handgreiflichen Konsequenzen gehabt, aber die amerikanischen Fernsehsender waren auch voll mit Komödien, mit Serien über die Deutschen, wo wir keine tolle Rolle spielten. Und in diesem Ambiente Deutscher zu sein in der Fremde war nicht immer leicht. Insofern waren die Olympischen Spiele natürlich ein absolutes Highlight, wo auch ein ganz unerwartetes Bild von Deutschland in die ganze Welt. Und mitten hinein in diese in diese Deutschland-Euphorie auch.
Ja, auch in diese, wie man ja mal sagt, in diese heiteren Spiele kommt
bricht dann die Realität ein, bricht die Gewalt ein. Und das sollte mich dann auch noch später hier in München beschäftigen. Aber es war eben auch eine Verbindung da nach Deutschland, nach München. Insofern scheinen die Dinge dann doch immer wieder so zusammenzuhängen.
Die El Paso-Jahre gingen von 71 bis
1974. Drei Jahre waren wir dort stationiert. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, also das sind ja schon Sachen, als 14-Jähriger und dann lernt man reiten und dann hat man auch bald schon den Führerschein. Und als Sie zurückkamen, Sie haben es im Vorgespräch erzählt, waren Sie, ich weiß nicht, ob Sie das Wort vorhin so genannt haben, aber schon ein bisschen der King, da waren Sie dann 17 und hat schon einen Führerschein und kann Auto fahren. Und das war damals in Deutschland dann natürlich was Besonderes. Oder war der hier gültig überhaupt?
Ja, der war gültig. Das war also erstaunlicherweise. Denn ich sag mal so, ich vermute mal, dass die Führerscheinausbildung in den Vereinigten Staaten damals, vielleicht ist es heute auch noch so, viel, viel einfacher war. Die Straßenverhältnisse waren's sicher, denn wir hatten einen kleinen VW auf diesen riesigen Straßen von El Paso. War das also kein Problem, den da rum zu manövrieren. Aber wie Sie richtig sagen, also ich hatte einen Führerschein mit 16 und war dann hier, als es zurückging nach Deutschland. Wir waren erst dann wieder in der Kölner Gegend. Ich bin in Düren zur Schule gegangen, habe dort mein Abitur hier.
Also dann das ging wieder nach Düren, was war vorher und dann wieder an diesem Stützpunkt.
Ganz genau. Und das hat mir natürlich in der Konkurrenz an der Schule in den letzten Jahren sehr geholfen, dass ich einen Führerschein hatte. Ich war sehr beliebt.
Also in Düren dann auch Gymnasium gemacht?
Abitur, ja, am Wirtelthor-Gymnasium. Das war eines der Gymnasien, die damalige Kollegstufe oder das nannte sich reformierte Oberstufe ausprobiert haben, wo man also die so Schwerpunktfächer wählen konnte. Also es gab damals dann auch eine Umstrukturierung der gymnasialen Ausbildung. Unser Direktor damals am Wirtelthor-Gymnasium war auch sehr, sehr innovativ, hat viel riskiert damit. Ich konnte zum Beispiel Russisch als Sprache wählen, als Nebenfach. Ich war dann auch als Chefredakteur der Schülerzeitung tätig und hatte aber damals schon ein großes Faible für Film.
Ich wollte sagen, Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, in den 60ern, das war noch die Landsberger Zeit, wo Sie, war ja auch schon eine Rarität und was Besonderes, einen Fernseher hatten. Und das hat Sie damals schon ein bisschen geprägt. Und jetzt wollte ich gerade sagen, wann ist dieser Keim weiter aufgegangen, dass es so weit ging, dass Sie sagen, ich möchte das irgendwie beruflich machen oder ich möchte das professioneller machen. Gibt es da Möglichkeiten oder wo kann ich da hin? Jetzt haben wir Abitur gemacht, aber Sie haben sich dann für die Filmhochschule in München entschieden. Das war aber dann erst 1980. Was ist in der Zeit bis dahin noch passiert?
Ja, Sie wissen ja, damals gab es eben noch die Wehrpflicht. Also man
Ach so, natürlich.
Ne, da, also 15 Monate. Ich habe mich dafür entschieden, die Wehrpflicht wahrzunehmen, um das, also, ja.
Macht man das als Soldatenkind nicht automatisch?
Ja, sollte man meinen. Es gibt, man könnte sich natürlich auch dagegen stellen. Aber mir kam es auch darauf an, damals gab es ja auch diese Konzepte der Bürger in Uniform. Das fand ich überzeugend und ich dachte mir auch, wenn ich dabei bin, kann ich jedenfalls einen kleinen Einfluss ausüben, wie auch diese Bundeswehr dann eingesetzt wird. Das ist natürlich ein bisschen illusorisch und blauäugig gewesen, aber ich habe mich da in die Pflicht nehmen lassen, war 15 Monate dann auch an der deutsch-deutschen Grenze stationiert, habe also auch diese Erfahrung gemacht. Aber weil Sie danach fragten, die Fernseh- und Filmleidenschaft hat mich nie verlassen. Ich habe bereits in der El Paso-Zeit sehr viel mit Super-8-Kameras meine Eltern als unfreiwillige Schauspieler durch die Gegend manövriert. Ich habe dann auch die letzten Schuljahre dazu verwendet, erste Filme zu produzieren. Also Filmemacher wollte ich schon immer werden. Also seit diesen frühen Fernseherfahrungen. Ich meine, Durbridge, Straßenfeger, ja, also das sind Begriffe, die man heute vielleicht noch kennt, aber ich habe das erlebt. Ich habe leere Straßen erlebt, wenn dann der Krimi mit Klaus Kinski im Fernsehen lief. Die Kraft des Fernsehens war für mich prägend und die sollte es dann auch bei der Berufswahl sein. Und die hat mich dann eben auch 1980 nach München geführt.
Der Vormittagsratsch in auf BR Heimat habe die Ehre heute mit dem Filmemacher Friedrich Klütsch. Er hat einen Film über die Würm gedreht. Er wohnt an der Würm, an diesem kleinen Flüsschen, das zwischen Starnberger See und Dachau fließt. Und er hat damit eine filmische Entdeckungsreise gemacht. Bevor wir uns mit auf diese Würm-Entdeckungsreise begeben, haben wir uns jetzt aber erlaubt, eine Entdeckungsreise in die Biografie des Friedrich Klütsch zu machen. Und jetzt sind wir, Herr Klütsch, endlich bei Ihrer beruflichen filmischen Laufbahn. Sie haben es gerade geschildert, Filme machen und das Sujet, das Medium, Fernsehen oder Film hat Sie seit Kindheit an fasziniert. Sie haben Ihre Eltern vor die Kamera gestellt schon. Und 1980 ging es dann beruflich an der Filmhochschule in München los.
Das ist ganz richtig. Es gab ja damals eben nur wenige Alternativen. Die Münchner Filmschule lockte mich dann eben auch von meiner damaligen rheinischen Heimat weg, an die Isar und die Würm. Und ich habe dann Dokumentarfilm studiert über 4 Jahre, habe mehrere Übungsfilme machen dürfen und habe mein Handwerk gelernt. Die Ausbildung damals war so vielfältig, dass man auch in die Lage versetzt wurde, Geld zu verdienen als Student. Das waren auch meine ersten Kontakte zum Hause des zum Bayerischen Rundfunk.
Ach so, Sie haben es mir erzählt, mit Dagobert Lindlauer sind Sie damals zusammengekommen.
Im Rahmen des Studiums gab es eben auch Praktika und ich war ein halbes Jahr in der Redaktion von Dagobert Lindlauer, der damals Chefredakteur war beim Bayerischen Fernsehen. Der machte einen Zweiteiler über den verbrauchten Planeten. Also das, wenn Sie sich erinnern, da gab es so Berichte, Club of Rome, wo Ökologie und die globalen Entwicklungen eine Rolle spielten. Und ich denke, dass die damalige Sendung auch darauf abzielte, dazu einen filmischen Kommentar abzugeben. Und da gab es noch eine Studentin von der Deutschen Journalistenschule aus München. Und wir beide haben dann eben dem Dagobert Lindlau zugearbeitet. Denn es ging auch bei diesem verbrauchten Planeten, bei dieser Sendung darum, international, weltweit eben Beispiele dafür zu finden, wo Dinge, in welche Richtung die Dinge laufen. Das war mein erster Kontakt zum Bayerischen Fernsehen. Ich habe dann später dann auch noch mal eine kleine Reihe mitmachen dürfen, die hieß 100 Monumente. Das war auch fürs Bayerische Fernsehen, die Geschichtsredaktion in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Und da haben wir sowas wie einen fränkischen Eisenhammer oder die Papiermühle von Thierhaupten oder einen Drahtkasten im Chiemgau oder das schwarze Ross in Hildpolstein porträtiert. Das ging also immer um architektonische Monumente und deren Geschichte und deren Bedeutung. Das waren meine Kontaktstellen zum Bayerischen Rundfunk und Bayerisches Fernsehen.
Die Filmhochschule wurde abgeschlossen 1984 dann und der Abschlussfilm hieß Asyl und hat eingeschlagen, weil es gab dafür den Preis der deutschen Filmkritik.
Das haben Sie gut recherchiert, Herr Hetzelberger. Ja, das ist richtig. Es gab damals noch so eine Einrichtung, dass man mit Kurzfilmen ein abendliches Kino-Gesamtprogramm mit steuerlichen Vorteilen versehen konnte. Das führte dazu, dass wir Kurzfilme machen konnten, die wurden dann an Verleiher verkauft, die haben die dann vor größere Filme gehängt Und dadurch wurde das von der Vergnügungssteuer, also irgendwie war das auf jeden Fall steuerlich interessant. Insofern hat sich da so eine Sparte heraus entwickelt, die dazu führte, dass viele Kurzfilme produziert wurden, die kinotauglich waren. Und man konnte dann auch alle möglichen Themen dabei unterbringen. Asyl, das bezieht sich darauf, dass es schon in den 1980er Jahren aufgrund weltweiter Krisen viele Asylbewerber gab in Deutschland. Das waren damals noch so sechsstellige Zahlen. Das waren dann 100, 120.000. Also das hatte noch nichts mit 2015, war das noch nicht vergleichbar. Aber es war damals schon ein großes Thema und führte auch dazu, dass es da Reaktionen gab von Leuten, die dachten, oh, da wird jetzt meine Heimat in Frage gestellt durch die vielen Migranten, durch diese vielen Flüchtlinge. Und da gab es natürlich auch politischen Gegenwind. Ich habe das zum Anlass genommen, mich mit einem dieser Kurzfilme mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und offensichtlich ist das ganz gut gelungen. Mhm.
In der Folge waren Sie viele Jahre als freiberuflicher Autor und Regisseur unterwegs. Sie haben sich dann, ja, kann man sagen, spezialisiert auf das Gebiet der dramatisierten Dokumentarfilme, wie man sagt. Sie waren an großen Doku-Reihen beteiligt, wenn ich da nur rausgreife, 2000 Jahre Christentum in der ARD oder Morgenland im ZDF. Und jetzt haben Sie jüngst gezeigt worden, war die Premiere Ihrer Liebeserklärung an das Flüsschen vor der Haustür, an die Würm. Der Oman ist in Ihren Arbeiten ein großes Thema. Und dann gibt's natürlich auch noch Friedrich Klütsch als Autor von Spielfilmdrehbüchern. Also wir haben noch einiges zu besprechen in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie da sind, der Filmemacher, Regisseur, Autor Friedrich Klütsch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Etzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Für den Filmemacher Friedrich Klütsch ist die Würm Heimat. Er wohnt in München-Obermenzing an der Würm und hat sich an dem Fluss auf eine filmische Entdeckungsreise begeben. Die Nähe zwischen seinem Wohnort und Filmobjekt war ja von Vorteil. Zum einen hat er sich bei den Dreharbeiten Zeit lassen können. Zum anderen hat es den Zugang dann erleichtert zu den Menschen, die hier leben und arbeiten. Und heute ist er bei uns im Studio aus Obermenzing, hier in die Innenstadt geradelt. Friedrich Klütsch, schön, dass Sie da sind.
Ja, es freut mich, hier zu sein und mich dem Thema Heimat weiter widmen zu können.
Heimat, reden wir nachher ein bisschen drüber, bedeutet ja für jeden ein bisschen was anderes. Wir sind noch ein bisschen auch auf Entdeckungsreise durch Ihre Biografie, die ja insofern auch spannend ist, aus vielen Aspekten raus, aber weil Sie natürlich als Soldatenkind viel rumgekommen sind und zumindest diese geografische Verortung von Heimat so hat in dem Sinne nicht stattfinden können.
Ja, das ist völlig richtig. Da muss man sich, Heimat hat man dabei, zu einem gewissen Grad. Ich erwähne nochmal gerne den Kölner Abend, aber man muss sich Heimat auch erarbeiten. Es ist dann doch so der Ort, der eben kein fester ist, von dem man aus mit Menschen, mit der Welt in Beziehung steht. Und man muss auch was dafür tun, dass ein Ort eben diese Heimatgefühle wecken kann und abdecken kann. Und für mich war diese filmische Reise entlang der Würm, war für mich ein Weg, die tatsächlich diese Gegend dann auch zu einer Heimat für mich zu machen.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch mit dem Filmemacher, Produzenten, Regisseur Friedrich Klütsch. Herr Klütsch, wir haben in der letzten Stunde gehört, Sie waren dann viele, viele Jahre sind als freiberuflicher Autor und Regisseur unterwegs und ich habe den, ja, ich möchte sagen, Spezialbegriff dramatisierten Dokumentarfilm angesprochen, auf was Sie sich, darf man sagen, spezialisiert haben. Sie haben an großen Doku-Reihen in ARD und ZDF mitgewirkt. Diese Facetten Ihres Schaffens möchte ich noch ein bisschen beleuchten, bevor wir dann endlich bei der Würm landen. dass Sie noch ein bisschen uns mitnehmen, was hier Ihre, nennen wir es mal Höhepunkte, wie Sie es vielleicht selber sehen, in Ihrem Schaffen waren. Dann gibt es ja auch noch die Seite, Autor von Spielfilm-Drehbüchern. Da wären zu nennen Runaway oder, wenn ich es recht weiß, das Luther-Tribunal oder der Prozess Inri, der Prozess gegen Jesus. Und 1999 haben Sie dann in München Ihre eigene Firma D-Max GmbH gegründet, zusammen mit dem Kollegen Juma Al Maskari.
Ja, also ja. Da haben Sie jetzt eine ganze Reihe von Dingen aus meinem beruflichen Leben aufgezählt. Also um mal mit einem zu beginnen, diese dramatisierten Dokumentarfilme, das ist eine spezielle Form, die sich entwickelt hat. Dann in den, ja, ich glaube Ende der 80er Jahre, in den 90er Jahren, wo es groß, wo man versucht hat, dokumentarische Erzählweisen mit Recherche, mit Experten zu ergänzen, eben durch Inszenierungen. Und das hat sich im britischen Fernsehen, im deutschen Fernsehen durchgesetzt, in anderen, zum Beispiel in Frankreich ist das verpönt. Es ist ein spielerischer Umgang, der eben auch versucht, Geschichte über das Geschichtenerzählen dem Publikum näher zu bringen. Also tatsächlich versucht man es auch ein wenig, ich will nicht sagen einfacher zu machen, aber identifizierbarer. Und wenn wir solche Reihen gemacht haben wie 2000 Jahre Christentum oder die Deutschen zum Beispiel.
Das waren jetzt 13 Folgen, also das sind ja dann schon riesige Projekte. Die Deutschen waren 20 Folgen zum Beispiel.
Ja, das teilt sich dann Gott sei Dank auf. Ich hatte bei den Deutschen, das waren zwei Reihen, 2008, 2010, hatte ich 3 Folgen übernommen. Und dann geht es natürlich dann auch so, wenn man mit in der Zeitgeschichte in Mainz saß, dann wurden Aufgaben verteilt. Und dann hieß es ja, diese Barbarossa und Heinrich der Löwe, wer macht denn das jetzt? Und dann der Klütsch, der wohnt doch in München. Ja, und Heinrich der Löwe und Freising und München und die Zollrechte an der Isar. Ja, das macht der Klütsch. Und da hatte ich also auch schon einen gewissen Status, weil es darum ging, in der zweiten Staffel dann auch den Ludwig II. Und seine Rolle für die bayerische und die deutsche Geschichte zu beleuchten, dann fiel die Wahl dann auch auf mich. Das sind natürlich auch wirklich fantastische Projekte und es ist ein echtes Privileg, dass man sich dann damit auf diesem Niveau mit diesen historischen Themen beschäftigen kann. Aber schon damals wurde der Kölsche Jung, Friedrich Klütsch, mit Themen aus München und Bayern betraut. Und das sorgte natürlich dafür, dass diese Beziehung zwischen mir und meiner neuen Heimat immer intensiver wurde.
Das waren jetzt, also wir haben jetzt ein bisschen umrissen, dramatisierte Dokumentarfilme. Jetzt frage ich mal kritisch, mir kommt ja manchmal vor, also Sie sagen, spielerisch ein bisschen die Historie den Leuten näher zu bringen, man tut sich leichter, da stimme ich voll zu. Der Zugang wird erleichtert, als wenn man sich das im Kopfkino zusammenbasteln muss. Andererseits würde ich mal sagen, es ist ja eine große Verantwortung an den Filmemacher, an den Drehbuchautor, an die verantwortlichen Buchschreiber, historisch wirklich exakt zu sein. Und jetzt, wenn wir bei dem Bild sind, man muss ja auch, ich nenne es jetzt so platt, die Requisite historisch genau treffen. Also das ist ja nicht ganz einfach. Das ist eine, wenn man jetzt, wenn man zum Beispiel, wir gehen ins ja 2000 Jahre Christentum, wir fangen wirklich in der Römerzeit an, in Palästina, in Jerusalem, historisch da zu treffen, oder man muss sich ja ein bisschen vorstellen, um historisch da einigermaßen exakt zu sein.
Also Sie haben völlig recht, da muss man exakt vorgehen. Die Anforderungen, an dramatisierte Dokumentarfilme authentisch zu sein und historisch korrekt sind wesentlich höher als bei Spielfilmen. Ja, der Wolfgang Petersen kann bei seinem Troja-Film noch Leuten Münzen auf die Augen legen, als es noch gar keine Münzen gab. Das darf uns nicht passieren. Insofern sichern wir uns dadurch ab bei diesen Filmen, dass wir also die Experten, die Koryphäen auf den jeweiligen Gebieten mit in die Produktion einbeziehen. Mhm. Jetzt hier für Ludwig II. War es Professor Hans-Michael Körner aus München. Das sind, was die Wittelsbacher Geschichte angeht und die bayerische Geschichte angeht, Koryphäen. Die machen dann im Film auch mit, die sind im Film auch zu sehen und zu hören. Und die sorgen natürlich dann auch durch ihr Fachwissen dafür, dass sowas wie Kostüme und Ambiente, dass das stimmt. Wir hatten natürlich nicht die Möglichkeit, alles an den richtigen Orten zu drehen. Aber was weiß ich, ein Dialog zwischen dem Prinzen Ludwig und Bismarck, wie er seinerzeit dann in Nymphenburg stattgefunden hat, bei einem Besuch von Bismarck, den können wir dann mit Hilfe von solchen Koryphäen auch rekonstruieren. Das heißt, auch das, was gesagt wurde, vielleicht nicht im Wortlaut, aber dem Sinn nach, das können wir dann schon abbilden. Also insofern sind wir da schon sehr nah an dem dran, was womöglich dann in diesen entscheidenden Momenten passierte. Und die Möglichkeit, den Zuschauer mitzunehmen an diese Entscheidung und nicht nur drüber zu reden, das bietet dann eben nur die Inszenierung. Deswegen habe ich das immer sehr geschätzt.
Wenn wir jetzt hier weitergehen, Friedrich Klütsch als Autor von Spielfilmdrehbüchern. Ich habe es vorhin schon angesprochen, das Luther-Tribunal von im ZDF, glaube ich, 2017 mit der Regie, unter der Regie von Christian Twente, unter seiner Regie dann auch noch Inri, der Prozess gegen Jesus, auch fürs ZDF. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also ich habe schon immer ein Faible für Kulturgeschichte mitgebracht und Religionsgeschichte, Kirchengeschichte ist ja Teil davon. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich 1980 nach München kam, habe ich zum Beispiel am Nordfriedhof das Grab von Oswald Spengler besucht. Das ist einer dieser Autoren und Kulturgeschichtler. Der Untergang des Abendlandes ist der berühmteste Titel von ihm. Ich habe diesen schwarzen Block, wo dann eben nur so ganz pathetisch Spengler vorne draufsteht, den habe ich dann aufgesucht. Also ich hatte schon immer so ein Faible für Geschichte und Kulturgeschichte, und das brachte mich dann natürlich auch in die Nähe dieser Projekte wie 2000 Jahre Christentum. Und das führte dann wiederum dazu, dass ich eine gewisse Kompetenz mir erarbeiten konnte für diese großen, das ist Kirchengeschichte und Kulturgeschichte in einem, die Wendepunkte, das Luther in Worms, da geht es ja um die Anhörung beim Reichstag vor Karl dem V. 1521.
10 Tage im April.
Ist die 10 Tage im April. Ja, und das ist natürlich ein Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands und auch eigentlich der Welt. Und das kann man natürlich dann auch sagen für diese Woche im Jahre, wahrscheinlich war es das Jahr 30 unserer Zeitrechnung, als dann der galiläische Wanderprediger Jesus von Nazareth sich entschied, mit seinen wenigen verbliebenen Anhängern nach Jerusalem zu gehen zum Pessachfest. Das sind Wendepunkte der Weltgeschichte, die natürlich ungeheuer interessant sind und die mit Hilfe von neuesten archäologischen, historischen Erkenntnissen neu zu beleuchten und da dem Allgemeinwissen etwas hinzufügen zu können, das ist einfach ein großes Privileg gewesen.
Wenn ich zum Abschluss dieser Runde noch einen Schwenk machen darf auf Ihre jüngeren Arbeiten, und da landen wir im Oman, und da gibt's eine Arbeit, das heißt House of Wonders, Haus der Wunder, nur als Aufhänger das zu nehmen. Wie entstand dieser Bezug zum Oman?
Also das hat damit zu tun, mit diesem Dreiteiler Morgenland, den Sie bereits erwähnt hatten. Das war auch eine dieser dramatisierten Dokumentarreihen, an denen ich beteiligt war. Da ging es eben um die Geschichte des Orients Und das ist einer der Pressestelle des Oman in Berlin aufgefallen. Da gab es dann offensichtlich Interesse, so etwas Ähnliches für das Sultanat Oman zu machen. Und dann wurde dann über eben diese Pressestelle in Berlin wurde Kontakt mit mir aufgenommen. Ich wurde eingeladen dann nach Maskat, in die Hauptstadt des Oman. Wusste eigentlich noch gar nicht so genau, was man von mir erwartete. Ich wurde am Flughafen abgeholt, hatte dann einen Chauffeur und also es war wirklich so ein bisschen Tausend und eine Nacht. Und am nächsten Tag hatte ich dann ein Gespräch mit dem Minister für religiöse Angelegenheiten. Da ergab sich dann ein Projekt, das später dann von dessen Kulturstiftung finanziert wurde. Das hieß dann die Söhne Sindbads. Da ging es um Wendepunkte in der Geschichte des Oman. Diese zweite Reihe, die dann auf der ersten, also nachdem ich dort eine gewisse Reputation mir erwerben konnte, kam es zu dieser zweiten Reihe, Haus der Wunder. Da wiederum ging es um die Präsenz Omans in Ostafrika. Man muss wissen, dass Sindbad wahrscheinlich ein Omani war, den Seefahrer, den wir aus Tausend und eine Nacht kennen. Die haben durch ihre Nähe zu den Monsunwinden beste Voraussetzungen, mit Segelbooten dann eben nach Ostafrika und nach Indien zu kommen.
Und da hat die maritime Seidenstraße.
Ist absolut, das spielt eine Rolle. Ja, die geht dann noch bis nach China weiter. Die Omanis haben das befahren. Es hat sich dann eben am Beginn des 19. Jahrhunderts eine Situation ergeben, wo das Sultanat Oman dann sich ausbreitete in den Indischen Ozean und dann auch dieses Sultanat Sansibar entstand. Auf Sansibar steht dieses Haus der Wunder, das dann der zweiten Reihe den Namen gab. Das ist ein ehemaliger Regierungspalast. Und nachdem die Geschichte dieses Sultanats Sansibar über 130, 140 Jahre geht, haben wir nach einem erzählerischen Element gesucht, das diese Jahre überdauert hat, und dann fiel die Wahl auf dieses Haus. Dieses Haus der Wunder erzählt dann die Geschichte des Sultanats Sansibars, das etwa um 1830 beginnt und 1964 dann auch endete. Das ist die Geschichte vom Haus der Wunder.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Der Filmemacher Friedrich Klütsch hat uns bisher schon mitgenommen auf eine Entdeckungsreise durch seine Biografie zu den Orten, wo er schon gelebt hat, und in die Welten der Filme, die er schon gedreht hat oder an denen er beteiligt war. Sie sind seit 1980 mit München verbunden. Seit 2002 wohnen Sie mit Ihrer Frau in München-Obermenzing. Ja, sozusagen an den Ufern, am Ufer dieses kleinen Flüsschens Würm. Und ja, Sie sind dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, und das ist nämlich schon eine ganze Zeit lang her, 15 Jahre, diese Würm irgendwie filmisch zu porträtieren. Und jetzt haben Sie sich tatsächlich 15 Jahre Zeit gelassen, um diesen Fluss, dieses Flüsschen filmisch einzufangen. Wobei man vielleicht vorausschicken muss, es ist jetzt keine geografische Fahrt vom Starnberger See bis an die Mündung in die Amper entstanden. Und es ist auch kein historisch-chronologischer Abriss dessen, was geschichtlich an der Würm entlang passiert ist. Aber jetzt habe ich einen Haufen ineinander gepackt. Also jedenfalls 15 Jahre haben Sie jetzt da rumgemacht,
sage ich mal. Ja, so. Das wäre also das normal, so standardmäßig eins nach dem anderen zu erzählen, wäre ja auch zu langweilig. Nein, es ist tatsächlich so, ich hatte es schon erwähnt, ich wollte dieser neuen Heimat da an der Würm, der wollte ich auch was zurückgeben. Ich habe auch da immer das Gefühl, als Vielreisender, als häufig Umgezogener, dass man was dafür tun muss, dass ein Ort diese heimatlichen Gefühle weckt, dass man also dort sich zu Hause fühlt. Und das wollte ich eben mit einem Film hinbekommen, was die seit 2002 die neue Station an der Würm in Obermenzing anging. Und das ging auch 2009 dann tatsächlich los. Allerdings hatte ich da noch einen anderen Film im Kopf. Und zwar sollte es da um Renaturierung gehen. Da gab es nämlich in Obermenzing an der Mergenthaler Straße ein Projekt des Wasserwirtschaftsamtes München, um der Würm den Raum zurückzugeben, den man ihr so in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren genommen hatte, als der Fluss begradigt wurde. Da sollte die Würm wieder einen Nebenlauf bekommen, so eine Kolkezone, kleinere Teiche, die sich da bilden konnten, Inseln im Flusslauf entstehen. Also so, wie das eben früher dann wohl auch war. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt für mich der Anlass, mit diesem Würmprojekt zu beginnen. Diese Spur habe ich dann, also die Aufnahmen sind letztendlich im Film drinne, aber es hat sich dann im Laufe dieser Jahre, das ist eben auch ein Problem, Herr Hesselberger, wenn man so viel Zeit hat und das vor der Haustür ist und niemand einem auf die Finger klopft, dann kann man sich diese Zeit auch nehmen.
Das muss man vielleicht hier mit einflechten. Das Ganze ist keine Auftragsarbeit. Das meiste, was Sie uns bisher geschildert haben in Ihrem bisherigen Schaffen, sind ja entweder bieten Sie was an oder es kommt jemand auf Sie zu. Und dieser Film ist tatsächlich eine, wie Sie es auch gerade schon angedeutet haben, was zurückgeben, eine persönliche Liebeserklärung an Land und Leute gewissermaßen. Der ist jetzt nicht auf Profit angelegt. Das sind 63 Minuten oder ja gut einstündige Breitbandformat Kino Doku auf eigene Kosten.
Ja, das ist richtig. Also steuerrechtlich würde man das als Liebhaberei bezeichnen. Es war mir das allerdings auch wert und ich habe natürlich als Filmproduzent dann auch die entsprechenden Mittel in meinem Keller liegen. Also sehr zur stört natürlich auch zwischendrin dann die familiären Abläufe, die vielen Gerätschaften, die ich da habe, aber ich kann sie dann eben auch nützlich einsetzen. Und wenn man dann so viel Zeit hat, wie ich sie mir dann genommen habe, und das kann man tatsächlich nur, wenn man selber der Auftraggeber und selber der Produzent ist, dann kann man dann eben auch über Monate hinaus den Kontakt zu den russisch-orthodoxen Mönchen in St. Hiob aufbauen oder dann auch eine Prinzessin Dr. Auguste von Bayern als Ornithologen für eine Mitarbeit gewinnen oder den Fotografen Michael Martin, auch den Zugang zu den Studio- und Dreharbeiten von Da Horm ist Da Horm in Dachau Süd. Das muss man sich erarbeiten. Das geht nicht, wenn man nur, also gerade wenn man so alleine unterwegs ist und nicht mit einem großen Sender im Hintergrund irgendwo antritt, dann braucht man Zeit, um die Leute zu gewinnen. Man muss erklären können, was man vorhat. Man muss Vertrauen gewinnen und dann kriegt man auch irgendwann den Zugang. Dafür braucht es Zeit, die konnte ich mir erfreulicherweise nehmen.
Sie nehmen uns jetzt noch ein bisschen weiter mit, was in dem Film alles stattfindet und wie er genau entstanden ist. Da interessiert mich jetzt, wie Sie da durch die Gegend gestreift sind und dass man die Punkte, die im Film vorkommen, noch ein bisschen konkreter vorgestellt kriegen. Am gescheitsten ist natürlich, wenn man in den Film geht, aber nachdem, wie wir gehört haben, es ein Liebhaberprojekt ist, läuft er nicht bayernweit in den Kinos, sondern er können wir ja gleich mal vorwegnehmen und dann, wer mag, kann jetzt am 17.
Der 17. Februar ist um 18 Uhr, glaube ich, im Kino Breitwand in Gauting ist der nächste Termin, dann darauffolgende Sonntag, 13 Uhr, 22. Anfang März. Also ich habe mit dem Kinobetreiber, mit dem Matthias Hellwig verabredet, das sind natürlich auch die Kinos an der Würm, deswegen liegt es auf der Hand, dass wir dort mit dem Vertrieb beginnen, dass wir nach Nachfrage gehen, wenn also genügend Leute kommen und damit lade ich natürlich alle Zuhörer ganz herzlich ein, dann wird der Film auch häufiger laufen und weiterlaufen und falls noch andere Kinobetreiber Interesse haben sollte, denn es geht ja nicht nur um die Würm, sondern die Würm ist sozusagen ein Beispiel. Ja? Das ist ja mehr oder weniger ein Feldversuch. Also der Film funktioniert natürlich mit seiner Fragestellung auch anderswo. Für die Würm-Anrainer selber ist es natürlich dann auch toll, Dinge zu entdecken, zu denen sie normalerweise keinen Zugang haben.
Und zu Gast ist der Filmemacher Friedrich Klütsch. Er hat eine gut einstündige filmische Entdeckungsreise entlang der Würm kreiert, als groß, als breit Wandformat Kino-Doku. Titel: Welt an der Würm, fremde Heimat. Ja, wo die Würm die Welt spiegelt, kann man sagen. Ich darf einen Zeitungsartikel zitieren. Der Film zeichnet keine historische Abfolge von Ereignissen nach, vielmehr reiht er assoziativ verschiedene Szenen aneinander, wiederholt einzelne Aspekte mehrmals. Durch den konsequenten Verzicht auf erklärende Texte und Kommentare aus dem Off bleiben dann zwangsläufig viele Fragen offen. Ich nehme an, das ist ja so gewollt. Und ja, über 15 Jahre haben Sie an diesem Film basteln können, weil er Ihr eigenes Liebhaberprojekt ist. Nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit, wie Sie ganz konkret vorgegangen sind. Also als Team oder haben Sie die Kamera auf der Schulter oder wie sind Sie den Leuten begegnet? Ich habe hier den Knopf vergessen. Jetzt.
Nachdem ich an der Filmhochschule München alle Funktionen des Filmemachens auch selber erlernt habe, bin ich auch ein guter Kameramann. Ich hatte mir zum Ziel gemacht, die Würm so zu filmen, als wäre sie der Amazonas, also da, wo die Bilder das hergeben. Und ich hatte natürlich aber auch ein Team. Da ist der Thomas Frank zu nennen, der den Ton gemacht hat, wenn ich guten Ton brauchte, wenn wir Interviews geführt haben. Zum Beispiel, da ist das der Klaus Striegel zu nennen, der ein kongenialer Freund und kreativer Mitarbeiter, der mir bei der Konstruktion dieser Erzählweise, die Sie gerade aus dem Zeitungsartikel erzählt haben, auf die Sprünge geholfen hat. Und zwar wollte, das ist Klausens Vorschlag gewesen, wir wollten diesen Prozess des Kennenlernens, des Sich-Beheimatens, den wollten wir filmisch auch erzählerisch abbilden. Das heißt, wir fangen an mit flüchtigen Blicken, mit kurzen Begegnungen und kommen dann später, nachdem wir woanders waren, kommen wir wieder zurück, um die ersten Eindrücke zu vertiefen. Das heißt, wir haben diesen Prozess des Kennenlernens, den versuchen wir abzubilden durch diese filmische Erzählstruktur, die den Film eben nicht linear erscheinen lässt. Das entspricht aber so der Art und Weise, wie wir uns eine neue Umgebung kennenlernen. Und insofern, und die Zuschauerreaktion bislang ermutigen uns in der Annahme, dass das auch funktioniert. Wir wollten von Anfang an nicht eine lineare Erzählung, jetzt vom Sternberg bis Dachau oder entlang der chronologischen Zeitleiste. Nein, es sollte schon etwas werden, was dem entspricht, was jemand, der an der Würm unterwegs wäre, auch erlebt.
Es ist aber, das meine ich jetzt nicht als dennoch, es ist ein persönlicher Film entstanden. Das muss man ja Ihnen zugestehen. Sie treffen die Auswahl, Sie setzen die Bilder zusammen, Sie wählen die Themen aus, Sie suchen die Protagonisten aus. Jetzt machen wir es mal so, man darf sich zum Beispiel, was man sich nicht erwarten darf, wäre jetzt zum Beispiel ein Trachtenverein-Porträt von Trachtenvereinen an der Würm.
Ja, das ist jetzt kein Landschaftsfilm im eigentlichen Sinne, wo es um die...
Und kein Brauchtumsfilm in dem Sinne.
Es ist auch kein Brauchtumsfilm. Also der Untertitel Fremde Heimat, den muss man dann auch schon ernst nehmen. Wir haben ihn ernst genommen. Da ist letztendlich... Die Ursprünge lagen woanders mit diesem Renaturierungsansatz. Letztendlich ist es ein Film geworden, der sich mit dem auseinandersetzt, was wir so ganz diffus als Heimat bezeichnen. Und was er versucht, ist eben abzubilden, wie Heimat entsteht, nämlich als einen Prozess, der zwischen einer Person, zwischen dem Ich und der Umwelt abläuft. Und das ist immer wieder neu. Das ist etwas, was dynamisch ist und niemals fixiert ist. Und deswegen lernt man dann auch in der Begegnung mit diesem Film, und mir ging es dann eben so auf dieser Entdeckungsreise, dass die Dinge eben nicht fixiert sind, sondern sich ändern. Und da gibt es dann halt eben auch einen portugiesischen Kavalleristen, der bei den Römern gedient hat und sich dann schlussendlich nach 20 Dienstjahren in dem, was wir heute die Villa Rustica bei Leutstetten nennen, niedergelassen hat.
Das ist dieser Publius Julius, na, wie heißt der?
Ja, ja.
Pintamus, glaube ich, oder Pintamus, wie man sagt.
Ja. Aus Praga und der war dann auch offensichtlich ein Ratsmitglied in Augsburg, ist dann also wohl immer hin und her gependelt von seinem Gutshof bei Leutstetten, hat vielleicht eine Einheimische geheiratet. Die Ehe scheint gut gelaufen zu sein, denn seine Frau hat den beiden noch zu Lebzeiten mit einem Grabstein ein Denkmal gesetzt. Und das ist nur eines dieser Beispiele, wie sich Heimat ändern kann. Ne? Irgendwann mal war die Würm Heimat für einen portugiesischen Kavalleristen von der römischen Armee. Irgendwann war die Würm, das, was wir heute Heimat nennen, 30 Meter mit Gletschereis besetzt. Die Besiedlung der Würm ging zur Bronzezeit los. Da haben wir die ersten Besiedlungsspuren, die kommen auch im Film vor. Da gibt es das Grab einer reichen Frau. Die Grabfunde sind zurzeit auch ausgestellt in der Archäologischen Staatssammlung. Und damit beginnt sozusagen die Zeit der Menschen an der Würm. Der menschlichen Besiedlung. Im Film ging es eben darum zu zeigen, wie häufig das wechselt, ja, wie sehr das, was man heute vielleicht als fixe Heimat wahrnimmt, sich im Laufe der Jahrtausende verändert hat.
Nehmen wir zwei sehr ernste Punkte, die im Film, wenn ich es recht gelesen habe, ich habe ihn ja leider noch nicht gesehen, thematisiert werden. Wir sind in Stockdorf, auch Berühmtheit wegen dieses furchtbaren Virus, verdammt nochmal. Und ich habe es mir auf der Karte nochmal angeschaut, die Würm fließt ja wirklich geradewegs am Konzentrationslager Dachau vorbei, bevor sie dann kurz später in die Amper mündet.
Ja, die Würm ist auf erstaunliche Weise sehr dicht, nicht nur besiedelt, sondern auch mit Geschichte verbunden. Das kann man für andere Flüsse in der Form nicht sagen. Das hat damit zu tun, Hesselberger, dass die Würm ein sehr ausgiebig genutzter Mühlenfluss ist. Dadurch, dass die Würm jetzt nicht direkt aus den Bergen kommt, sondern der Starnberger oder früher Würmsee als Puffer gewissermaßen dazwischen liegt, wies und weist die Würm einen regelmäßigen Abfluss auf. Und das machte die Würm attraktiv für Mühlenbetreiber. Und wir wissen ja, die Mühlen waren die Kraftwerke des Mittelalters. An der Würm gab es mehrere Dutzend Mühlen. Und eine davon ist heute noch in Funktion, das ist die Mühle in Dachau, die Würmmühle in Dachau, wo noch heute Getreide produziert wird, und zwar mit der Kraft des Würmwassers. Aber das ist nur ein Beispiel für viele Mühlen, die man am Flusslauf sehen kann. Und diese Mühlen sorgten auch dafür, dass es eben jede Menge Ansiedlungen gab, von Industrien zum Beispiel. Und so hat sich auch die Firma Webasto Anfang des 19. Jahrhunderts in Stockdorf niedergelassen, weil man eben über die Würm Kraft hatte und damit Maschinen, die man brauchte, betreiben konnte. Ja, weil Sie es erwähnen, 2020 im Januar ist also der Patient Null, was Deutschland angeht, war eine chinesische Mitarbeiterin der Firma Webasto, die, glaube ich, sogar aus Wuhan kam. und dann den Virus mit nach Andy Wörm brachte und zu uns. Webasto hat damals fantastisch reagiert, ohne dass es eine Blaupause gegeben hätte, hat die Mitarbeiter nach Hause geschickt, hat die Reisetätigkeit angestellt. Also es wurde damals wirklich viel richtig gemacht. Für mich war das natürlich auch ein Zeitpunkt, an dem meine weltweiten Reisen als Filmemacher zuerst mal zu Ende waren. Und das warf mich zurück auf meine Heimat an der Würm. Und dann war es nur, also richtig darauf zu kommen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mich wirklich diesem Würm-Projekt widmen kann. Ich bin hier sowieso festgenagelt, ich komme nicht weg. Und dann packe ich doch meine Sachen auf den Fahrradanhänger und lege los. Und Webasto gehört zu den Orten, an denen ich dann auch drehen durfte. Damals war das noch komplett leer. Da war die Cafeteria, die Großraumbüros, alles war leer. Und die Leute haben von zu Hause gearbeitet. Aber das war eine der Stationen auf dieser Entdeckungsreise.
Wenn ich das den Kritiken oder der Kritik und dem Zeitungsartikel richtig entnehme, man kann hier eben assoziativ ein bisschen schwelgen. Aber Sie greifen ja eben auch solche Themen auf, oder dass die Todesmärsche von Dachau vom KZ aus unter anderem durch das Würmtal gegangen sind.
Das ist richtig. Also die Würm hat, und da teilt sie natürlich die deutsche Geschichte, auch in diesem kleinen, scheinbar nur idyllischen Revier, die Würm hat auch viel erlebt. Und das Konzentrationslager Dachau liegt direkt an der Würm. Das mag ein Zufall gewesen sein, weil dort Industrieanlagen waren, die dann benutzt wurden für das erste, dieses Modellkonzentrationslager, was die Nazis eingerichtet haben, schon 1933. Aber dieser Marsch führte dann eben, der sollte ja in Wolfratshausen dann enden, der führte an der Würm entlang. Und es war der Dr. Friedrich Schreiber, auch ein Mitarbeiter des BR, der auf dessen Initiative es zurückgeht, dass es diesen Gedenkmarsch gibt. Denn Anfang April waren da, ich glaube, mehrere 10.000 unterwegs. Es sind auch viele auf dem Weg gestorben. Daran zu erinnern, ist natürlich eine Pflicht der Gegenwart, damit die Dinge nicht wieder passieren. Zu unserem Thema passt es nicht nur, weil dieser Marsch an der Würm entlang ging, vielleicht auch, weil die Würm dann eben auch für Wasser sorgte. Die Versorgungslage war ja offensichtlich sehr schwierig. Dann aber eben, also auch um zu zeigen, dass man hier Leute ausgeschlossen hatte von dem, was heimisch ist und denen einfach die Zugehörigkeit entzogen hatte. Das ist so eine dieser Assoziationen, die wir auch mit diesen Szenen wecken wollten, weil Heimat eben auch ein sehr kostbares Gut ist, und gerade wenn man es verliert, wenn es einem entzogen wird, kommt es dann eben auch zu solchen Situationen, wie sie der Gedenkmarsch erinnert.
Wo die Würm die Welt spiegelt, so war es im Zeitungsartikel überschrieben, ein sehr passende Überschrift, finde ich. Karl Valentin kommt auch vor im Film. Ich sehe gerade auf die Uhr, müssen wir langsam Schluss machen. Aber Karl Valentin, weil er aus wo war er zu Hause? In
Planegg.
In Planegg, genau.
Ja, das war seine letzte Station. Karl Valentin war sehr erfolgreich in den 20er Jahren zusammen mit der Liesel Karstadt. War er das Münchner Faktotum, das auch über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt war. Sein Stern sank dann auch im Dritten Reich. Diese Art von Komik, das lag sicher nicht nur an den politischen Verhältnissen, aber das ging einfach zu Ende. Der hat sich dann 1944 aus der Innenstadt zurückgezogen, nachdem auch wegen der Bombenangriffe, und hatte ein Ufergrundstück an der Würm. Also es war tatsächlich, dass Karl Valentin im Film vorkommt, war wichtig. Und er liefert uns natürlich dann auch durch diesen Sketch mit Fremdes der Fremde nur in der Fremde eine Vorlage, eine Steilvorlage, die deutlich macht, worum es in unserem Film eigentlich geht.
So heißt er: Welt an der Würm, Fremde, Heimat. zu sehen am 17.02. und 22.02. in Gauting. Und darüber erzählt hat, weil es seine Liebeserklärung an die Heimat und an die Würm ist, der Filmemacher, Produzent, Regisseur, Autor Friedrich Klütsch. Herr Klütsch, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch aus Obermenzing hier angeradelt. Ihnen eine gute Zeit, viel Erfolg für den Film und natürlich viel Erfolg für die weitere Laufbahn.
Herr Stuberger, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.